Ihr Lieben, ich freue mich, heute bei euch hier sein zu dürfen und ich darf euch ganz herzlich grüßen von der Gemeinde in Sosa und der Gemeinde in Stolberg. Ja, und ich darf euch etwas Freudiges verkünden, vielleicht hat es der ein oder andere weiß es schon, hat es schon gehört. Ich darf von jetzt ab, von Juli bis nächstes Jahr Ende März in Stolberg Dienst versehen. Keine Angst, Hagen wird dort bleiben, er wird auch hier bleiben, aber ich darf ihm zur Seite stehen, ihn unterstützen und bin sozusagen als freier Prediger, als freier theologischer Mitarbeiter nicht einmal angestellt, sondern wie ich es halt bin, freiberuflich da und darf dienen. Ihr könnt das gerne im Gebet mittragen. Ich bin super dankbar für diese Chance, für die Möglichkeit und die Zusammenarbeit mit eurem und deren tollen Pastor. Das freut mich sehr. Wir wollen noch einmal stille werden und für den Segen in der Predigt beten. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ihr habt es schon gemerkt, die Schriftlesung führt dahin und der Predigttext ist darin enthalten. Ich möchte noch, ich glaube, 5 weitere Verse lesen aus dem kleinen Büchlein Ruth, und zwar ab Vers 14 an. Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Wie ihr wisst, alle Übersetzungen sind gleich gut oder gleich schlecht, haben nur unterschiedliche Brillen, durch die sie schauen. Ruth 1, Vers 14. Da weinten sie noch lauter. Doch dann gab Orpah ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Ruth nicht von ihr ließ. Naomi sagte, du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Folge ihr doch. Ruth antwortete, dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dann gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Als sie sah, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So zogen sie beide miteinander bis nach Bethlehem. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Es ist ja ein wenig selten, dass man eine Predigt zu Ruth hört. Ich weiß nicht, ob ihr außerhalb von Hochzeiten, ob euch das schon mal widerfahren ist. Ich habe mal geschaut, unsere geschätzten Geschwister und Kollegen, die evangelische Landeskirche und auch die katholische Kirche haben in ihren Perikopenordnungen, das heißt, welcher Text wann dran ist, das ganz selten oder gar nicht im Repertoire, maximal gelesen, selten als Predigttext. Aber mir ist es wichtig geworden und nicht nur, weil ich selbst neulich in die Versuchung kam, zu einer Hochzeit diesen Text zu wählen, aber nicht wegen dieser vermeintlich kitschigen Stelle, sondern weil das Ehepaar auch ausgezogen ist und wieder zurückkam. Und das möchte ich heute auch in den Blick nehmen. Es soll eine Geschichte sein, die wir gehört haben, wo es darum geht, um Speise, um Hunger. Es geht darum, um Treue und Liebe. Und es geht um Weggemeinschaft, wenn man so will. Um das ein bisschen besser zu verstehen, muss ich euch ein paar Namen vielleicht erklären. Namen sind so eine Sache, das ist ein bisschen anders damals als heute. Heute wählt man oft einen Namen und sagt sich, ah, das klingt gut irgendwie, Jürgen, das passt zu dem, oder Jessica, oder Cheyenne, und man überlegt gar nicht irgendwie, was könnte da dahinter stecken, sondern das ist vollmundig, das mundet, das geht leicht von der Zunge zum liebevoll Anschreien, und das ist anders vielleicht als damals. In der damaligen Zeit, gerade in dieser Geschichte, sind die Namen klingend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr eure eigene Etymologie, also die Bedeutung eures Namens, sofort auf dem Schirm habt. Bei mir ist es Danny. Danny kommt von Daniel. Daniel, Gott richtet. Das ist ganz klar, das passt ganz gut zu mir. Ich bin nicht so der klassische Autoritätentyp, deshalb Freiberufler. Der Herr wird das richten, wieder in Ordnung bringen, was ich getan habe und auch mich richten für all das, was ich richtig und falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Namen. Sämtliche Namen in dieser Geschichte sind klingend. Und es beginnt bei Bethlehem. Dahin, wo sie ziehen und dahin, woher sie kommen. Man kennt das natürlich aus der Geschichte unseres Heilands, wo er geboren war. Man kennt das natürlich als Davidsstadt. Und Bethlehem hat zwei Bedeutungen. Die eine ist natürlich, es ist das Haus Beth von Lechem, einem Kriegsgott. So kann man es deuten. Für unsere Geschichte ist die zweite Etymologie viel naheliegender. Bethlehem, das Haus des Brotes. Oder wie ich in vielen Exegesen gelesen habe und was ich nie wieder vergessen werde und ihr vielleicht auch nicht, Brothausen. Ich finde das sehr, sehr treffend. Man wird es nie wieder vergessen, was Bethlehem bedeutet, Brothausen. Der Ort, wo, das ist ein bisschen lapidar, aber wenn es in Deutschland spielen würde mit unserer Sprache, würde es vielleicht Brothausen heißen. Wird es nie wieder vergessen. Es ist ein Ort, wo es Nahrung gibt, wo es Speise gibt, Bethlehem. Das ist dieser Name. Von da ziehen sie aus und man sagt, wo die Richter regierten, das ist auch meine Übersetzung, wo die Richter richteten, kann man auch übersetzen, weil es eine Hungersnot gab. Wir wissen nicht ganz genau, warum es eine Hungersnot gab. Das war damals gehäuft der Fall. Entweder der Herr selbst schlägt das Land, es gibt zu wenig Ernte, Krieg zieht über das Land. Das ist ein häufiger Fall und auch die Erzeltern sind geflohen, sind ausgezogen. Es ist ganz oft eine Wanderungsbewegung aufgrund von Krieg, aufgrund von Hunger. Das kommt vor. Und es ist natürlich ein bisschen auch ironisch, dass im Haus des Brotes in Brothausen kein Brot mehr ist. Und sie ziehen deshalb aus. Sie ziehen von Bethlehem, was ja ein Steinwurf von Jerusalem entfernt liegt, nach Moab. Moab kennen wir auch. Ich habe es erst nicht gesehen, erst als ich meine Exegese gesehen habe und meinen hebräischen Verstand eingeschaltet habe. Moab bedeutet vom Vater. Das sind die in der Genesis, die durch Inzest gezeugt sind sozusagen. Ihr werdet euch vielleicht erinnern von Lot und seiner Tochter. Moab, vom Vater. Da ziehen sie hin von Bethlehem, vom Haus des Brotes, hinauf in den Nordosten. Entweder unterhalb des Toten Meeres oder oberhalb über den Jordan, wenn man sozusagen so will. Da wird ausgezogen. Und wer zieht da aus? Das sind auch alles klingende Namen. Es Elimelech zieht aus. El, Gott, Eli, mein Gott, Melech, König. Elimelech, mein Gott ist König. Das ist dieser Patriarch, der mit seiner Familie auszieht. Und die haben alle klingende Namen. Naomi. Wir nutzen das ganz oft, Gemeinden, um Kinder zu benennen. Naomi, Naemi, Naomi, je nachdem, wie man das Hebräische vokalisiert, bedeutet alles Liebe. Gott ist König oder mein Gott ist König und die Liebe ziehen aus mit ihren Kindern aufgrund einer Hungersnot aus Brothausen. Die Kinder haben auch klingende Namen, mancher übersetzt mit schwächlich und kränklich. Also es schwingt schon mit irgendwie, werden die vielleicht nicht so lange leben und so kommt es auch. Sie haben noch Schwiegertöchter mit ebenso klingenden Namen, Orpa, der Rücken und Ruth, die eigentliche Protagonistin dieses vierkapitlichen Buches. Ich lade euch ein zur Lektüre, lest es heute noch, morgen, wann auch immer, liest sich schnell weg, ist aber hochspannend und ja, kann man eigentlich nicht oft genug lesen, das Buch Ruth und auch sie hat eine Bedeutung. Ruth kann so viel bedeuten wie Labsal einerseits, also eine Erquickung, Erfrischung, und andererseits Gefährtin, Nächster, männliche Form wäre Rea. Und die, ja, das sind die Schwiegertöchter, und aber irgendwie kriegen die auch keine Kinder, 10 Jahre lang nicht. Und dann stirbt nicht nur, nachdem Elimelech gestorben ist, der Vater, und der Mann von Naomi, sterben auch ihre beiden Söhne. Schwächlich und kränklich, wenn man so will. Sterben beide und Naomi ist jetzt allein. Sie ist vielleicht nicht sozial allein, aber sie ist ökonomisch allein. In der damaligen Gesellschaft ist es so, du brauchst als Frau einen Mann, der dich versorgt. Ihr Mann ist gestorben und vielleicht ist damit auch ein bisschen so diese Vision gestorben. Mein Gott ist König. Der Name hat ja eine Bedeutung. Wahrscheinlich ist dieser Mensch jemand, der das vorantreibt, voranbringt, Gott immer in den Fokus stellt und dieser Mann stirbt im Exil in Moab. Er stirbt und dann sterben auch noch die Kinder. Eigentlich sind die Kinder die Altersvorsorge in der Antike und auch in Israel, in Juda, gerade auch zu der Richterzeit. Und die Richterzeit bedeutet auch, es gibt noch gar keinen König. Deshalb ist es auch so klar, Gott ist König, mein Gott ist König. Das ist doch völlig naheliegend, dass Elimelech auch so heißt. Es gibt noch gar keinen König. Die Richter richteten über dieses Land. So, und dann passiert trotzdem etwas, auch wenn vielleicht diese Vision so ein bisschen stirbt, dass mein Gott König ist, als Naomi hört, dass sich der Herr erbarmt hat. Und der Herr oder Gott sind keine allgemeinen Begriffe, wie sie manchmal übersetzt werden, sondern ihr wisst das sicherlich, wenn groß Herr steht mit 4 Buchstaben, heißt es, dass im Hebräischen auch 4 Buchstaben stehen, das sogenannte Tetragramm. Jod, Waf, He, Waf, J-H-W-H. Was wir oft lesen als Adonai, Gott oder Herr. Dieser Gott, der Gott Israels, hat sich seines Volkes erbarmt und hat in Brothausen wieder Brot werden lassen. Es gab Brot und deshalb Speise. Und deshalb ziehen sie zurück von Moab wieder nach Bethlehem. Und das ist ein ziemlich beschwerlicher Weg. Ich bin kein Typ, der sich in Komoot irgendwelche Routen aussucht. Ich bin ja auch mit dem Auto gekommen, nicht mit dem Fahrrad. Aber selbst ich als selten wandernde Person weiß, dass etwa 1000 Höhenmeter, ich weiß nicht genau wie viel, aber das Tote Meer, wenn man es durchqueren würde, liegt etwa 400, 440, ich war mal da, unter Meeresspiegel. Und das Bergland Ephrata, Bethlehem, liegt eigentlich wie Erzgebirge so gefühlt, habe ich noch auf dem Schirm, irgendwie 600, 800 Meter, schlagt das gerne nach. Also so 1000 Höhenmeter, wenn man von oben quasi nicht den Jordan wieder überquert, sondern quasi runterläuft in die Tiefe und wieder rauf. Aber egal, wie man es macht, es ist ein beschwerlicher Weg. Ein beschwerlicher Weg in Hunger. Man will Speise, sehnt sich nach Speise und Brot und ist hungrig auf diesem beschwerlichen Weg. Und Naomi ist allein. Nur ökonomisch allein. Da ist niemand, der sie versorgt. Aber sie ist nicht sozial allein. Da sind 2 Frauen an ihrer Seite. Und das ist schon beeindruckend, dass in dieser damaligen Zeit ein Buch entsteht, was es in unseren Kanon geschafft hat, was aus einer Frauenperspektive diese soziale Armut schildert. Und Naomi ist jetzt auch erstmal die Hauptfigur, bis es Ruth dann wird. Und aus ihrer Brille wird diese Geschichte erzählt. Von ihr werden auf einmal die Menschen definiert, nicht mal von Elimelech aus, sondern es geht um Naomi und ihre Schwiegertöchter. Und die machen sich nun auf und ziehen dahin und es geht um Rückkehr auch. Naomi kehrt zurück nach Bethlehem und sie fordert ihre Schwiegertöchter auf und das geht ja nur, wenn die schon ein bisschen auf dem Weg sind, egal ob sie so laufen oder so laufen, zurückzukehren. Geht wieder zurück, kehrt um, mit einem Imperativ, kehrt um, meine Töchter. Und sie hat ja nichts, womit sie sich bedanken könnte bei diesen Schwiegertöchtern, die sie anredet, als wären sie ihre eigenen. Meine Töchter, sagt sie. Das heißt, da ist irgendeine Liebe zu diesen fremden Frauen gewachsen. Denn es sind ja keine Israelitinnen, es sind ja Moabiterinnen. Das ist etwas anderes sozusagen. Man könnte es ein bisschen vergleichen im Neuen Testament mit den Samaritanern, wo man vielleicht so eine leichte Feindschaft eingezeichnet hat. Und dann ist man auf einmal mit denen verwandt. Ich weiß nicht, wie ihr geheiratet habt, aber da muss man erstmal mit klarkommen. Und man muss sich erstmal sortieren, mit wem man dann ein Band bildet und scheinbar ist das so eng und die Liebe so groß, dass das gar keine Rolle spielt. Mischehe, Negativität dazu spielt hier im Buch Ruth keine Rolle. Moabiterin und Menschen aus Bethlehem leben zusammen und gehen zusammen und werden als eigene Töchter bezeichnet. Und jetzt kommt mein erster Punkt. Naomi, die Liebe, wenn man so will, die lässt die Freiheit zur Treue. So habe ich den Gottesdienst, so habe ich die Predigt auch überschrieben. Das hat Andreas auch schon aufgegriffen. Sie sagt und hat sich das gut überlegt, ihr kehrt um. Ihr könnt nicht mit mir ziehen. Sie bedankt sich zunächst erstmal für alles, was diese erst fremden Frauen, fremdländischen Frauen, wenn man so will, an Treue ihr gegenüber, aber auch ihren Söhnen, also den jeweiligen Ehemännern erwiesen haben. Chesed ist das hebräische Wort dafür. Treue, Loyalität, Solidarität bedeutet das in etwa. Was die erwiesen haben, das gebe euch JHWH, also Adonai, das gebe euch Gott zurück. Weil sie hat gar nichts. Sie kann denen nicht jetzt irgendeine neue Mitgift mitgeben oder irgendwas, was ihnen auf dem Weg den Hunger vielleicht nimmt oder sowas. Das, was ihr mir und meinen Söhnen an Treue erwiesen hat, das schenke euch Gott zurück. Aber jetzt geht. Geht zurück zu eurem Gott und zu eurem Volk. Und sie, wie wir gehört haben, sie weinen. Sie weinen, sie wollen nicht weg, wir wollen zu deinem Volk. Und sie können sich nicht trennen von ihr, die beiden. Und dann wird's auf einmal ein bisschen, ich sag mal, rhetorisch versierter, argumentativer. Ganz viele Sätze kommen mit denn, weil, sogar, auch. Und es geht darum, dass Naomi diese Verantwortung, die sie übernimmt und diese Fürsorge als liebende Frau, als liebende Person, sagt, na, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Mensch, selbst, ich krieg keine Kinder. Ich bin alt, wahrscheinlich ist sie, 10 Jahre lang waren die in Moab. Mit 13, 16 hat sie vielleicht geheiratet. Ihre Söhne waren auch schon wieder heiratsfähig. Ihr könnt euch das aufaddieren. Sie hat es wahrscheinlich mindestens etwa 40, je nachdem, man weiß nicht, ob sie noch Kinder kriegen kann. Sie sieht es als unrealistisch an. Und selbst wenn es so wäre, wie bei Sarah, ein Wunder kann man ja nicht planen. Wäre es ja kein Wunder. Man kann nicht wissen, dass man noch super spät Kinder bekommt. Und deshalb sagt sie, ich kann keine mehr bekommen. Und selbst wenn es jetzt sofort wäre, das wird nichts mehr. Und selbst wenn die kämen, die Söhne, wollt ihr so lange warten und ohne Mann bleiben, unversorgt bleiben? Das könnt ihr nicht machen. Und mit mir könnt ihr auch nicht gehen. Weil ihr steht zwar in Israel so eine Art Grundversorgung, möchte ich mit einem modernen Begriff sozusagen zu, dass sie überleben kann als Witwe, die Kinder geboren hat, aber damit kann sie nicht 2 weitere Frauen noch durchbringen, die auch noch fremd sind. Es gibt zwar gute Gesetze für sogenannte Schutzbürger in Israel zu der damaligen Zeit, aber trotzdem, sie will das beste Leben für ihre liebgewonnenen Schwiegertöchter, die wie ihre eigenen Töchter sind. Die Liebe übernimmt Verantwortung. Und die Liebe sagt die Wahrheit. Ihr sieht so und so aus. Ich habe euch lieb und ich habe euch gern. Aber wenn ihr mit mir geht, wird das hier überhaupt nicht einfach für euch. Geht dahin, wo ihr Chancen habt. Geht dahin, nehmt euch einen neuen Mann. Geht dahin, wo euer Volk ist, wo ihr sicher seid durch das Recht, was dort ist, wo ihr sicher seid, weil ihr wahrscheinlich einen neuen Mann bekommt, wo ihr irgendwie wieder zu Wohlstand, zu Fülle bekommt, zu Speise gelangt, wenn man so will. Geht dahin. Und sie macht es in einer rhetorischen Vehemenz. Und einerseits sagt sie und vertraut sie drauf, JHWH, also Gott, Adonai, hat Brot geschaffen und hat sich seines Volks erbarmt. Aber andererseits hadert sie auch mit ihrem Schicksal und sagt, die Hand des Herrn hat mich getroffen. Manche Ausleger sagen auch immer, dass Ruth eigentlich so ein bisschen die Schwester von Hiob ist. Denn normalerweise im Alten Testament, ihr könnt es mal beobachten, gibt es da immer einen Zusammenhang. Man spricht von dem Tun-Ergehens-Zusammenhang oder Tat-Folge-Komplex, je nachdem, wer das gerade auslegt. Man tut etwas und man erntet die Folge. Bei Hiob ist das nicht der Fall. Da hat jetzt nichts getan, wo man sagt, ja, jetzt musst du aber hungern, also wie bei Ruth, Und sie eben auch nicht, zumindest lesen wir es nicht, dass das irgendeine Folge wäre von einer sündhaften oder verfehlten Handlung, sondern sie fühlt sich getroffen und trotzdem vertraut sie auf ihren lebendigen Gott und den unsrigen auch. Ja, und wie wir es gehört haben, wie Andreas das gelesen hat, sie weinen alle und dann aber entscheidet sich das auch auf dem Weg. Es entscheidet sich und Orpah wird ihrem Namen gerecht. Und sie wird auch ihrer Schwiegermutter Naomi gerecht. Denn Orpah bedeutet Rücken oder Nacken und sie kehrt in den Rücken und geht. Sie entspricht dem Willen ihrer Schwiegermutter, entspricht dieser Fürsorge den guten Wünschen und geht. Und unser Text macht hier nicht auf, dass das die falsche Entscheidung war oder bewertet das gar nicht, sondern es ist sicherlich eine gute Entscheidung, auf die Schwiegermutter zu hören. Und das tut sie und geht. Und dann blickt natürlich jetzt auf einmal alle Augen, wenn man diese Geschichte so lesen will, was tut dann jetzt Ruth an der Stelle? Und sie handelt anders, völlig anders. Und ich will das rhetorisch nochmal stark machen. Man hat es hier mit ein bisschen so einem Autoritätsgefälle zu tun. Denn erstens ist Naomi die Schwiegermutter und zweitens ist sie auch die Ältere. Deshalb kann sie auch die beiden segnen und sagt, geht. Sie sagt nicht einfach, es wäre schön, wenn ihr gehen würdet, vielleicht bitte. Sondern geht, Imperativ, geht, Befehlsform. Im Hebräischen ein bisschen anders grammatisch, aber vom Prinzip her eine Aufforderung. Kehrt um, das sagt sie mehrfach. Kehrt um, denn, weil, sogar auch, macht das rhetorisch richtig fest und sagt, los jetzt. Und Orpah, der Rücken, der Nacken, sie geht, sie kehrt den Rücken. Und Ruth, was tut sie jetzt? Was tut sie jetzt rhetorisch, um gegen jemanden mit so einer Vehemenz anzugehen? Sie tut etwas ganz anderes. Sie sagt, dränge mich nicht. Sie reagiert auch mit einem Imperativ und sagt, ja, dräng mich nicht, irgendwie dich zu verlassen und umzugehen. Und dann sagt sie die Worte, die wir so oft vielleicht in Traupredigten gehört haben. Man muss sich aber vor Augen führen, und ich kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht, es spricht die Schwiegertochter zur Schwiegermutter. Ja, wenn er das wieder mal hört, was ich gleich lese, ist nicht Mann zu Frau, Partner zu Partner, sondern Schwiegertochter zu Schwiegermutter. Macht euch das für der nächsten Hochzeit einfach nochmal klar. Vielleicht wäre es auch hilfreich für den Familienanschluss, wenn das so bedacht würde, wenn das gelesen wird. Und Ruth sagt Folgendes zu ihr. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun. Nur der Tod wird mich von dir scheiden. Tja, und dann steht ja nur noch, dass Naomi baff ist und nicht mehr widerspricht. Wie hat sie das gemacht, Ruth? Sie hat erstmal ein ganz klares Bekenntnis gegeben. Ruth ist ja die Gefährtin und das Labsal. Und sie hat als treue Gefährtin ihre Treue in Worte gegossen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und ich finde das sehr bezeichnend, denn es ist nicht nur so, dass Ruth sagt, naja, du hast gehört, Naomi, dein Gott, JHWH, der hat Brot geschaffen in Brothausen, da gehen wir jetzt wieder hin, damit wir Brot haben. Brot will ich auch haben, weil mich hungert, ich will Erfüllung haben und dann gehe ich wieder. Sondern wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Das heißt, diese Ruth folgt Naomi, diese Gefährtin folgt der Liebe, wo auch immer sie hingeht. In Hunger oder im Sattsein, in Erfüllung, mit Speise. Und das eben an jedem Ort, wohin du gehst, gehe ich auch hin. Wo du bleibst, bleibe ich. Und das sogar bis zum Tod. Da will ich begraben sein. Erstmal dieses ganz klare Bekenntnis. Und dann danach kommt etwas, das ist für uns vielleicht ein bisschen unüblich, Aber im Alten Testament tritt das gehäuft auf. So gehäuft, dass das im Hebräischunterricht extra gelernt wird, nämlich eine sogenannte Selbstverwünschungsformel. Das lesen wir mit diesem, übersetzt ist es mit, der Herr tue mir dies und das, wenn. Also wenn ich das jetzt nicht tue, nämlich ganz konkret der Naomi nachfolgen, dann soll mich der Herr strafen. Und meist bei solchen Selbstverwünschungsformeln ist da eingezogen Elohim. Elohim, das haben wir auch hier vorher gehabt, geh hin zu deinem Volk und zu deinem Gott. Da steht Elohim und das ist so ein bisschen wie wenn wir Gott sagen, da kann irgendwie erstmal jeder gemeint sein, weil das so ein allgemein Begriff geworden ist. Glaubst du an Gott? Ja, da gibt es schon irgendwas. Das ist herrlich inkonkret, kannst du alles drunter subsumieren. Und geh hin, Gott kann nämlich auch Gottheiten bedeuten, das ist ein Plural im Hebräischen. Manchmal wird er ganz konkret Singular verwendet für Gott. Und manchmal für Gottheiten. Also man kann auch übersetzen, wenn Naomi das erste Mal zu ihren Schwiegertöchtern sagt, geht hin zu eurem Volk und zu eurem Gott, kann auch ein Plural sein. Geht hin zu eurem Volk und zu euren Gottheiten. Und worauf ich hinaus will, bei dieser Selbstverwünschungsformel, der Herr tue mir dies und das, steht nicht Elohim. Dort steht JHWH, also der Gott Israels, der tue mir dies und das. Das heißt, wenn man das ein bisschen genau lesen will, könnte man denken, dass Ruth sich auch hier bekehrt, hier übertritt zum Judentum. Sie erkennt JHWH als ihren Gott an, denn der soll sie strafen. Nicht irgendein moabitischer Gott, nicht irgendjemand anders, sondern genau der Gott Israels soll sie strafen, wenn sie das nicht tut. Es ist eine besondere Geschichte, wie ich finde. Und die wird auch noch, man blättert ja nur, ich blätter nur in meiner Einheitsübersetzung eine Seite weiter, dann ist sie schon alle. Aber da ist so viel drin. Und es ist so viel drin, wenn man sich klar macht, was diese Namen bedeuten. Was Liebe und Treue hier bedeutet. Ich will das noch einmal jetzt zum Schluss zusammenbündeln, zusammenfassen. Auf diesem Lebensweg, der hier gegangen wird von einer Zeit, wo es Speise und Nahrung gibt, in Brothausen, wo Fülle ist, ziehen die Liebe und mein Gott ist König und später auch diese Gefährtin aus, durch Hunger, durch Dürre, durch Unfruchtbarkeit, um wieder zu Speise und Brot und Nahrung zu gelangen. Und die Liebe, Naomi hat es hier so an sich, dass sie klar macht, wie dieser Weg ist. Er hat Entbehrungen. Und die Liebe sagt das in Wahrheit und Klarheit. Ich will für dich gern fürsorgen, aber es sieht so und so aus. Ich kann das nicht, ich muss auch sehen, ich habe ein ganz schweres Los, ihr müsst es nicht teilen. Die Liebe gibt das Preis, sie versteckt nicht irgendwas und sagt, ja, Hauptsache du bist bei mir und Hauptsache ich habe dich. Sondern es geht um den anderen, um das Gegenüber. Und es wird ganz klar gesagt, wie der Weg aussieht. In Hunger und im Sattsein. Liebe übernimmt da Verantwortung. Verantwortung zur Wahrheit. Und, so der Titel des Gottesdienstes heute, Liebe lässt Freiheit zur Treue. Liebe lässt Freiheit zur Treue. Naomi hat nicht die Ruth gezwungen und gesagt, du kommst jetzt mit, die Orpa ist schon weg, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich will, dass ihr beide eigentlich mitkommt, weil ich bin allein und ich fühle mich so allein. Nein, sie hat die Freiheit gelassen und gesagt, ihr könnt gehen, es ist sogar besser für euch. Und dann nimmt diese gute Gefährtin, dieses Labsal, Ruth, die Initiative und sagt, ich will aber, ich will mit dir gehen. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Aus freien Stücken. Und dieses Bild ist für mich nicht nur ein Bild, was man natürlich super gut für Ehe, für Partnerschaft nutzen kann. Dass man sich einander verspricht in Freiwilligkeit und mitgeht. Sondern es ist natürlich auch größer rausgezoomt ein Bild, natürlich auch für Gott und sein Volk. Es ist nämlich nicht umsonst, dieser Text wird bei unseren jüdischen Cousinen und Cousins, wie ich sie gern bezeichne, regelmäßig gelesen. Wenn wir Pfingsten haben, also das 50-Tage-Fest, wörtlich übersetzt, 50 Tage nach Pessach, nach Ostern, wie wir sagen, feiern die Juden Shavuot. Ein Frühjahrserntefest, das sogenannte Wochenfest, könnt ihr im zweiten Buch Mose Exodus nachlesen, aber auch an vielen anderen Stellen. Das wird da gefeiert und das Buch, beziehungsweise bei den Juden, die Schriftrolle, Megillot heißt das, die Schriftrollen, die wird da gelesen jedes Jahr. Jedes Jahr, wenn wir Pfingsten haben und wir Apostelgeschichte 2 wahrscheinlich lesen, Akta 2, lesen die Juden immer das Buch Ruth, weil es zur Erntezeit spielt und natürlich auch, weil es eine Weggeschichte ist und weil es eng verknüpft ist, auch für das jüdische Volk, mit der Sinai-Gesetzgebung. Und da hat sich eine eigene Tradition gebildet, aber ich will nur sagen, es ist ein Bild auch, unsere jüdischen Cousinen und Cousins sehen es so, für Gott und sein Volk, für die Treue, die er gibt und die Treue, die sein Volk ihm gegenüber haben soll. Und wir als eingepfropfte Kirche, als Gemeinde, dürfen das auch so sehen, dass wir Gottes Chesed, also Gottes Treue, ja, freiwillig sozusagen entsprechen und ihm auch treu sind und dahin gehen, wo er uns schickt. Und wir können gewiss sein, dass er immer mit uns geht. Dieses Buch Ruth ist spannend und ist ja eine Erklärung vielleicht, es hat noch viele andere Facetten, die ich hier gar nicht aufreißen kann, obwohl es nur so wenig Text ist, die uns zeigt, wie diese großen Begriffe laufen können, wie wir liebevoll umgehen können, in Wahrheit und Verantwortung und wie wir gute Gefährtinnen und Gefährten sein können, unseren Partnern natürlich, aber auch uns als Geschwistern, uns als Freundinnen und Freunde, egal ob jetzt in der Gemeinde oder außerhalb, wie man diese Treue, diese Beständigkeit leben kann, dass man eben nicht von der Seite weicht, wenn einmal Hunger kommt, wenn mal Durst und Dürre ist, Unfruchtbarkeit, Unerfülltheit von eigenen Träumen und man auch selbst, wenn man gläubig ist, denkt, mich hat der Herr irgendwie geschlagen oder ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Ich wünsche uns das, dass wir so treu sein können und auch manchmal so vehement, wie Ruth es gegenüber ihrer Schwiegermutter war und sagen können, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Zu Gott, zu unserem Partner, zu unseren Freunden, zu unseren Geschwistern. Der Herr segne uns dazu. Amen.